Hallo, hier ist Spargel vom Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge schwer verdaulich. Unser Format, in dem wir uns mit philosophischen Werken beschäftigen. Diesmal das zweite Buch aus dem Werk Der Staat von Platon. Ja, über das erste haben wir schon mal gesprochen. Vielleicht war das ein bisschen holprig, aber da trotzdem gerne mal reinhören. So, jetzt wo die Dimension schon mal gebrochen ist. Philipp, als kleinen Vorgeschmack, Vorfazit auf den Text. Wie hat er dir gefallen?
Der Text war, also muss man immer noch dazu sagen, schon schwer verdaulich. Deswegen, ich finde immer noch, die Kategorie ist sehr gut gewählt. Ich finde, mir hat es gut gefallen an sich. Nur am Anfang kam ja nochmal dieses Gerechtigkeitsmotiv auf, was ich ein bisschen, ja, das hat schon eigentlich genug im ersten Buch dazu, wurde schon genug dazu geredet. Aber als
Hat
es
bei mir
dann zu
gereicht.
diesem Staatsaufbauen kommt und dann später noch zu den anderen Themen, fand ich es auch schon sehr interessant. Da wurde es auch ein bisschen leichter zu lesen, meiner Meinung nach.
Ja, ich fand es war teilweise sehr, sehr geschickt angestellt, wie man da verschiedene Themen miteinander verbunden hat. Also das fand ich sehr genial. Das hast du ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Und was ich auch fand, ja, am Anfang war es ein bisschen anstrengend, aber ich fand insgesamt war es eine sehr angenehme Atmosphäre. Also wir haben uns ja immer noch in diesem Rahmen aus dem ersten Buch befunden und das hat mir schon sehr getaugt, auch wenn es teilweise, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, sehr langatmig war.
Ja, aber es war dann auch eigentlich nur so, solange Sokrates nicht gesprochen hat. Ich finde, Sokrates zu lesen ist viel einfacher als die anderen, die da sprechen.
Ja, das stimmt. Spricht auch irgendwie für das Buch, dass die alle unterschiedlich sprechen, ne?
Stimmt, dann merkt man auch, wer da spricht und so.
Aber um jetzt mal alle mitzunehmen, sollten wir vielleicht nochmal kurz die Hintergründe aus dem ersten Buch klären. Wir befinden uns im alten Griechenland. Erzählt wird aus der Perspektive von Sokrates, also des Buches von Platon. Hier spricht sozusagen der platonische Sokrates. Es ist ein Festtag und Sokrates und seine Freunde haben sich in einem Haus versammelt und sie stellen sich die Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wo du gerade gemeint hast, dass das immer so anstrengend ist schon. Ja, und im ersten Buch wird es so beantwortet, es ist eine Kunst, für die Schwachen da zu sein und dass man sich so verhalten soll, weil der Gerechte glücklich ist.
Jetzt ist die Frage, ob der Gerechte wirklich glücklich ist. So ein bisschen als Vorgeschmack zum Text. Oder als, ja.
Sind wir damit
Genau.
glücklich, Philipp?
Ich glaube, gerechter wird es nicht.
Ich glaube, ich brauche noch einen Happen, du. Auf zum Hauptgericht. Ja,
Überhaupt.
guten Appetit.
Fang an.
Okay. Ja, wir haben ja gerade schon gehört, dass im ersten Buch die Frage nach der, was eigentlich Gerechtigkeit ist, eigentlich schon beantwortet wurde. Mehr oder weniger. Der eine Freund von Sokrates, Glaukon?
Genau. Das ist eigentlich auch der Bruder von Plato.
Ah, okay. Ist damit aber noch nicht ganz zufrieden. Wobei ich jetzt kurz anmerken muss, letztes Mal in der ersten Folge, in der Zusatzfrage, hast du mich gefragt, irgendwie, wer ich davon gern wäre oder sowas, ne? Und ich habe gesagt, ich wäre gern Glaukon, weil der jetzt die ganze Zeit nichts gesagt hat und sich zurückgehalten hat. Und ich glaube, der hat dann noch was Wichtiges zu sagen. Da hatte ich ja mal sowas von recht, also du kannst mir das nicht sagen.
Ach komm, das hast du schon mal vorgelesen,
Nein,
gibst du.
das wirklich nicht, das wirklich nicht.
Ja, nee, aber Glaukon hat wie gesagt, nicht genug, hat noch nicht genug von dem Thema und will jetzt von Sokrates wissen, was
Im Gegensatz
er
zu
zu.
dir.
Wie im Gegensatz zu mir.
Ja, weil du ja genug von dem Thema hast, oder hast du ihn
Ach
vorhin
so,
gesagt?
ja.
Ja.
Na gut, in der Diskussion würde ich wahrscheinlich immer noch weitermachen.
Hm.
Einfach nur, weil er schon so viel darüber gesprochen hat, da muss man einfach weiterreden. Nee, auf jeden Fall Glaukon reicht es nicht. Weil Sokrates hat wohl schon ein bisschen geredet, aber er will es noch präziser praktisch haben. Und er fragt dann, ob es ein Gut gibt, wegen dem, nur wegen dem man es haben will, also um seiner selbst willen. Zum Beispiel die Freude. Also man mag die Freude ja, weil es einem Freude bringt und nicht wirklich mehr. Also man fühlt sich glücklich und
Ja.
es gibt keine andere Folge
Genau,
davon.
er fragt, um welches Gut es sich bei der Gerechtigkeit handelt. Und da erzählt er so drei Kategorien. Das erste hast du sogar schon gesagt, die Freude, also etwas, das um sich selbst willen oder um seiner selbst willen begehrbar ist. Die zweite Kategorie ist um seiner selbst und deren Folgen willen. Und das dritte ist nicht um seiner selbst willen, aber um der Folgen von der.
Genau.
Wenn.
Als Beispiel wird bei der zweiten Kategorie Gesundheit und die Einsicht genannt. Also Gesundheit ist so, wenn man gesund ist, dann mag man das ja. Und die Folgen ist, dass man dann zum Beispiel länger lebt. Das sind beide Folgen, die man mag. Und bei der dritten Kategorie ist es zum Beispiel die Heilkunst oder die Gymnastik. Die mag man, während man es macht, nicht,
Zumindest meistens.
zumindest meistens. Aber wenn die Folgen davon ist, dann zum Beispiel ein gesunder Körper und das ist schon etwas, was man mag. Und Glaukon fragt nun, zu welcher Kategorie gehört jetzt Gerechtigkeit? Und
Und
Sokrates antwortet darauf.
Sokrates sagt, seiner Meinung nach ist es die erste Kategorie, also um der Tatsache an sich und wegen den Folgen, wobei er
Nee, das
unterbrochen
ist die
wird.
zweite Kategorie.
Nee, er wird da unterbrochen und da wird gesagt, in der breiten Masse meint man, dass es. Ach, stimmt, das ist die zweite Kategorie. Tut mir leid, tut mir leid. Also wegen der Sache an sich und wegen den Folgen, zweite Kategorie. Und er wird dann unterbrochen und Glaukon meint, die breite Masse ist aber der Meinung, dass es die dritte Kategorie ist, also
Genau.
mühevoll und dann die Folgen sind gut.
Und die nächsten drei Schritte, also Glaukon will jetzt hier weitermachen und
Dem reicht
er
es immer noch
sagt,
nicht.
reicht nur noch nicht, ja. Ich meine, er fängt jetzt an, wir sind erst am Anfang vom zweiten Buch. Er will jetzt hier weitermachen und sagt seine nächsten drei Schritte auf. Und die ersten ist, dass er eine allgemeine, die Meinung von Thrasymachos und die allgemeine Meinung, was das Wesen von Gerechtigkeit ist, will er wiedergeben.
Da müssen wir jetzt
Von
erstmal sagen, Thrasymachos kennen wir aus dem ersten Buch. Das war die Person, die gemeint hat, dass Ungerechtigkeit gut ist und Gerechtigkeit schlecht ist. Für den
Und
Einzelnen, ja.
als zweiten Schritt will er zeigen, dass Gerechtigkeit ausgeübt wird als etwas Notwendiges und nicht als etwas Gutes. Und der dritte Schritt ist, ob das auch richtig ist, da das Leben als Ungerechter besser ist als das des Gerechten. Also ob die Allgemeinung praktisch stimmt oder nicht.
Ja,
Und
er betont auch
witzig hier.
nochmal, dass das nicht seine eigene Ansicht ist,
Ja.
dass er aber ein bisschen verwirrt ist und dass er deswegen jetzt diese Position
Einnimmt.
in der Diskussion einnimmt, um dann später auf die Antwort von Sokrates zu
Genau.
schauen, was der Satz zu sagen hat.
Weil diese Fragen, dass es eher die dritte Kategorie ist, wird er auch häufig gefragt. Und deswegen nimmt er diese Position ein, weil er eben sozusagen nicht die Antwort davon weiß. Und diese Position einzunehmen, so Gegenargumente gegen seine eigene Position, hat eine eigene rhetorische Figur. Und das heißt nämlich im Auftrag des Teufels oder im Englischen Devil's Advocate, vielleicht sagt es einem eher was. Also er
Ja, habe ich
nimmt
schon gehört.
praktisch, genau, das ist praktisch genau die Gegenposition zu seinem eigenen, weil da kriegt man auch sehr viel raus. Und das ist auch Sokrates Meinung. Er sagt, ja, das ist eine gute Idee, machen wir so. Und als erstes soll der Wesen und der Ursprung der Gerechtigkeit herausgefunden werden.
Das hast du jetzt so dahergesagt, aber das ist eigentlich schon eine große Sache, den Ursprung der
Ja,
Gerechtigkeit herauszufinden.
schon. Und hier kommt jetzt noch etwas ganz Interessantes, nämlich eine ganz typische sokratische Ansicht, nämlich, dass keiner aus seiner eigenen Freiwilligkeit ungerecht ist. Und das werden wir in dem Buch immer wieder sehen, diese Ansicht, diese Meinung. Und hier wird nämlich gesagt, zumindest so habe ich es verstanden, dass wenn wir jetzt einem Ungerechten und dem Gerechten beides mal die Freiheit geben, das zu tun, was er will, dann würden wir beobachten, dass aus reiner Habgier der Gerechte dem Ungerechten folgt. Und das wird dann durch eine Geschichte noch ja, weiter ausgeführt.
Ja, genau, bei der Geschichte handelt es sich um die Geschichte von Gyges. Das ist der Ahnherr von Lydien. Und der geht also seines Weges und, oder er geht seines Weges, ist ein Hirte. Und er findet dann an einem Tag, an dem ein gewaltiges Unwetter ist, einen Mann, der einen Ring an seinem Finger hat. Er nimmt den Ring und stellt im Laufe der Geschichte fest, dass dieser Ring ihn unsichtbar macht. Referenz an Herr der Ringe an der Stelle. Muss einfach sein. Hat mich sehr daran erinnert. Da ist es ja im Prinzip genau das Gleiche. Da war auch ein Ring, der ihn unglaublich mächtig gemacht. Und hier kann er aufgrund dieser Macht, die er da hat, dass er, wenn er den Ring dreht, unsichtbar wird, den König stürzen. Und das zeigt, dass hier eine Person, die eigentlich vorher gerecht war, dann, wenn sie alle Freiheiten hat, weil sie unsichtbar ist, den unfreiwillig den ungerechten Weg geht. Oder würdest du es auch so sagen?
Ja, und es wird jetzt hier noch ein bisschen weiter gesponnen, nämlich sagen wir mal, es würde zwei dieser Ringe geben und man würde einem dem Gerechten und einem den Ungerechten geben.
Ja, so eine
Dann,
Gegenüberstellung hier.
genau,
Und
dann
zwar nicht nur einem Gerechten und einem Ungerechten, sondern einem vollkommen Gerechten, einem vollkommen Ungerechten. Also wir gehen hier in die Extreme rein.
auf jeden Fall würde man dann beobachten, dass der Gerechte genauso schlecht ist wie der Ungerechte. Also praktisch, dass wieder diese Ansicht, dass man aus Freiwilligkeit ungerecht, dass keiner aus der Freiwilligkeit ungerecht ist. Aber da, das finde ich ein bisschen komisch, weil das ist ein sehr negatives Menschenbild, was man da an den Tag legt oder was Sokrates hier sagt.
Ich finde,
Was
das ist auch
denkst du?
irgendwie kein richtiger Beweis, um es mal so zu sagen.
Ja,
Also
stimmt.
sonst haben wir es ja immer logisch begründet und für mich klingt das jetzt nicht sehr logisch.
Weil wenn wir jetzt hier Moral hineinbringen würden, würde, also anscheinend hat es nichts mit Moral zu tun, der geht die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit. Weil wenn der Gerechte moralisch wäre, dann würde er der Habgier nicht folgen. Also er stellt irgendwie Habgier oder halt das Bedürfnis zu Macht und so weiter so dar, als wäre das etwas, was man nicht kontrollieren könnte, als dass es einfach passieren würde. Aber
Ja, und hier können wir jetzt auch eigentlich perfekt wieder das Beispiel aus Herr der Ringe oder dem kleinen Hobbit reinbringen. Da haben wir eigentlich das Gegenbeispiel. Da passiert es nicht, dass jemand, also Frodo oder Bilbo haben die Möglichkeit, sie haben diesen Ring, sie könnten die gesamte Macht über Mittelerde an sich reißen, machen sie aber nicht. Und sie
also,
sind durchaus versucht, aber machen sie nicht.
tja, zwei große Dichter und Denker gegensätzlich. Es geht dann aber weiter, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt auf das Individuum schauen, dann nützt die Ge Ungerechtigkeit mehr als die Gerechtigkeit, weil man kann, wie in der Geschichte gezeigt, man kann sich, der wird ja praktisch Herrscher von einem Land und vorher war er Hirte.
Ja.
Das passiert sonst nur in der Bibel, würde ich sagen.
Oha.
Und deswegen, das ist dann schon klar, dass man dann, dass die Ungerechtigkeit mehr nützt als die Gerechtigkeit. Ich meine, jeder, der mal Karte gespielt hat und dort beschissen hat, wird sehen, dass
Das stimmt.
da Ungerechtigkeit ein bisschen besser läuft als Gerechtigkeit. Aber gut. Und jeder, der das nicht tut, und ich.
Alter, mir kommt gerade, das wäre unge also, wenn man das jetzt weiterspielen würde, dann behauptet er im Prinzip hier dann, dass David in der Bibel den ungerechten Weg gegangen ist.
Warum?
Egal, machen wir mal weiter.
Auf jeden Fall, derjenige, der das nicht tut, ist dumm, weil, wie gesagt, man ist ja besser, oder man hat mehr, wenn man es tut, als wenn man es nicht tut. Und wenn man es nicht tut, dann lässt einem fehlt einem was. Aber das würde natürlich keiner zugeben, weil es kommt schon irgendwie schlecht daher, wenn man sagt, yo, ich bin richtig der ungerechte Typ. Deswegen. Aber niemand ist freiwillig gerecht. Ist dann auch wieder die Essenz von dem.
Und da haben wir jetzt auch dann dieses.
Und das ist wieder, ganz kurz, das ist wieder hier die Umkehrung der bekannten These von Sokrates, nämlich, dass niemand freiwillig gerecht ist, sondern da muss es irgendwie einen anderen Ansporn geben. Hier ist es dann zum Beispiel, dass halt praktisch die Gesellschaft das nicht will.
Und hier haben wir jetzt dann auch dieses Paradoxon, das er anführt, dass man eigentlich anstreben sollte, dass man vielleicht ungerecht ist, aber den Schein wahren soll. Oder den Ruf haben soll, dass man sehr gerecht ist. Und wenn man dann auch noch die Fähigkeit hat, seine Fehler, zum Beispiel durch Überredung, auszubessern, zu korrigieren, dass man dann eigentlich einen viel größeren Vorteil hat, als wenn man komplett gerecht ist und deswegen vielleicht auch einen Ruf hat, dass man ungerecht ist, weil es ja nicht gerecht ist, wenn man einen guten Ruf hat und deswegen immer einen, ja, diesen ungerechten Weg bevorzugen sollte. Und darauf kommt dann ein Ausruf von Platon, den ich sehr witzig finde, und zwar sagt er in dieser Übersetzung hier: Potzblitz, mein lieber Glaukon.
Ja, muss ich schon sagen, immer wenn sowas gesagt wird, oder zum Beispiel auch beim Zeus, denke ich immer so, ah ja,
Geil.
Asterix und Obelix war dann doch nicht so weit von der Realität entfernt.
Ja.
Ja.
Ja,
Aber
und.
was ich hier auch richtig witzig finde, nämlich ja, Potzblitz, übel witzig, aber dann kommt einfach, dass da steht, also Sokrates sagt, wie tüchtig hast du die beiden Männer da herausgeputzt, wie Bildsäulen zur Beurteilung. Und
Aha.
es geht dann weiter, dass sie von den Menschen, dieser Gerechte und der Ungerechte, sind ja komplett fiktive Personen,
Ja.
so, dass sie über die geredet werden, als wenn es richtige Menschen, die dort mit im Raum stehen würden. Und die würde man einfach so analysieren. Und das
Das
ist schon
stimmt,
sehr
ne?
personalisierend. Also es geht nicht um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern um den Gerechten und den Ungerechten. Also es ist gleich auch eine menschliche Komponente dazu, nicht nur.
Auch gewissermaßen eine Abstraktion, ne?
Ja, also einmal eine Abstraktion von einem Menschen reduziert auf nur das Gerechte.
Eigentlich dann die Personifikation von gerecht
Genau.
und ungerecht, oder?
Also ja, genau. Also einmal eine Personifikation von Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und eine Abstraktion des Menschen auf oder eine Reduktion des Menschen auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das ist so zwischen den beiden Welten praktisch. Zwischen Menschen und Gerechtigkeit.
Sehr spannend.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, Platon ist sehr stolz auf seinen Glaukon. Sokrates, tut mir leid. Sokrates ist sehr stolz. Und ja, Glaukon führt dann auch weiter aus, dass er das jetzt gesagt hat, so gut er eben kann. Und dann sagt er den Satz, den ich sehr feiere: Wenn der Gerechte so gesinnt ist, wird man ihn geißeln, foltern und in Ketten legen. Man wird ihn blenden und zuletzt nach all diesen Misshandlungen noch ans Kreuz schlagen. Jesus.
Ja.
Habe ich sehr gefeiert, dass so der Gerechte schlechthin im Christentum, damit jetzt die zweite Referenz zur Religion, hier im
Aber
Prinzip schon gespoilert wird, dass der dann ans Kreuz geschlagen wird, später mal.
ich meine, das ist ja so 300 Jahre vor Christus geschrieben worden.
Ja, ich weiß schon, mit Referenzen, das erkläre ich dann später noch auf, aber ich finde es sehr geil.
Okay. Ja. Genau, aber hier ist auch wieder interessant, dass er nochmal betont, dass er diese Gegenposition einnimmt, also dieses Advokat des Teufels, Und ich finde es irgendwie komisch, dass man das nochmal sagen muss, oder? Also, er hat schon gesagt, und ich finde es auch in einer ziemlich deutlichen Weise, und Sokrates hat ihm ja zugestimmt, und ihm ist ja klar, dass er jetzt die Gegenposition vertritt, und er jetzt sagt das nochmal. Also, warum? Also, ist es einfach nur, um dem Publikum das nochmal zu sagen, um das Sokrates nochmal zu sagen?
Ja.
Das war ich, das fand ich ein bisschen komisch tatsächlich.
Ja, hier wird ja auch sogar nochmal wiederholt, wer gerecht scheint, hat alle Vorteile, nicht wer gerecht ist. Das wurde vorher auch schon mal gesagt, das ist ja eigentlich auch nochmal eine Wiederholung.
Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt einmal gerecht sein und gerecht scheinen, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu, oder?
Und das kam ja gerade schon.
Ach so, ja, okay.
Na gut, jetzt kommt erstmal eine neue Person ins Spiel, und zwar der Adeimantos, Adeimantos, der nochmal ein paar zusätzliche Gegenargumente bringt.
Ja, hier haben wir wieder die Ausführung wieder von der Geschichte, nämlich dass der Ungerechte sein ganzes Leben sich ergaunern kann und besser dasteht als der Gerechte, solange er gerecht scheint, zumindest, oder?
Okay, du hast recht, das mit dem Schein kommt jetzt nochmal groß ausgeführt, ja.
Und er bekommt dadurch mehr Geld durch Betrug, er kann mehr Opfer bringen und deswegen mögen ihn die Götter dann auch mehr als den Gerechten. Weil der Gerechte kann es nicht machen, kann nicht so
Ja,
krasse
viel
Geschenke den
Opfer
Göttern
dafür,
machen.
genau.
Dann mögen ihn die Götter nicht. Und das ist ja nicht so nice eigentlich.
Ja, also aus dem Ruf erwächst dann Gutes für den, der ihn hat, im Prinzip. Und da zitiert er dann auch noch den guten Heriot? Hesiod, so, Hesiod, und den guten Homer. Und belegt dadurch im Prinzip, dass, ja,
Ja,
die Götter.
und es ist ja hier so, dass Glaukon fertig ist und eben Adeimantos meint, es ist nicht ausreichend erörtert. Und dann kommt hier auch wieder ein geiler Satz, wo halt gesagt wird: Das Sprichwort sagt doch, entgegnete ich, ist Sokrates, dem Manne stehe der Bruder bei. Das heißt, hier ist ja
Aha.
wieder eine Abwechslung. Der Konversationspartner Glaukon verlässt praktisch ein bisschen die Bühne und Adeimantos kommt auf die Bühne.
Ja, witzig, okay.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Adeimantos ist wirklich auch der Bruder von Glaukon. Also,
Okay.
ja. Auf jeden Fall geht es dann weiter,
Ja,
wo dann
jetzt
gesagt
kommt
wird,
ein anderes Argument von dem Guten. Und zwar führt er aus, dass ungerecht sein ja sehr leicht ist, gerecht sein aber sehr schwer ist. Und wenn ungerecht einem dann auch noch Gewinn bringt, dass es dann und man auch noch die Möglichkeit hat, hat man ja gerade bei den Göttern seine Sünden sehr leicht zu vergeben, mit dem vielen Geld, das man dann zum Beispiel hat, dann ist es ja wahrscheinlich erstrebenswerter, ungerecht zu sein, wenn es einfacher ist.
Sollte aber nicht so sein. Also es sind wieder immer noch die Gegenpositionen, muss man wieder sagen. Also
Ja.
jetzt, genau.
Und der betont, glaube ich, nicht die ganze Zeit, dass er nicht dieser Meinung ist, oder?
Nee, aber einfach nur nochmal zu sagen.
Ja.
Deswegen wird ja alles aufgezählt, damit eben das in Kräfte werden kann von Sokrates. Ob das im
Ja.
Buch passiert, müssen wir dann schauen. Auf jeden Fall wird jetzt die Geschichte von Musiaios erzählt. Und dort geht es praktisch darum, dass Gerechte und Ungerechte in den ha zu Hades kommen, in die Unterwelt. Und es ist nicht irgendwie die Hölle oder so, weil ich dachte mir, so, hä, die Gerechten kommen auch in die Hölle? Nee, Hades ist einfach nur die Welt, praktisch der Himmel und die Hölle gleichzeitig, aus einem christlichen Verständnis heraus. Und hier wird dann gesagt, dass die Gerechten bekommen einen Festschmaus im Nachleben und die Ungerechten müssen im Schlamm Wasser mit einem Sieb tragen. Also nicht so geil, weil in dem Sieb hat der Löcher, da kann man nichts
Ja.
tragen.
Ich muss noch mal
Und
kurz anmerken, dass ihr hier den Festmaus gratis bekommt, aber ja.
ah, okay. Dann sollten wir lieber gerecht sein. Aber Es geht hier darum, nee, es geht hier schon um das, aber was ich hier gesehen habe, ist ein bisschen so dieses Karma-Theme, oder? Aus dem Buddhismus ist es doch, oder Hinduismus, dass
Ja,
man
ja,
hier
ja.
praktisch das bekommt, was man der Welt gibt, sozusagen. Aber wirklich,
Ja, ist das
ja.
nicht alles auch noch irgendwie bezogen auf dieses Opferding, dass man mit den Opfern die Götter dann besänftigen kann?
Ja.
Schon noch, oder?
Ich denke schon. Auf jeden
Okay.
Fall, also es geht ja dann auch weiter, dass gesagt wird, wie du gemeint hast, gerecht zu sein ist schwierig und gerecht zu sein ist angenehm. Und reiche Leute sind dann durch Ungerechtigkeit reich geworden. Also man hat ja, wie gesagt wurde, dass der Ungerechte kann sich sein Leben ergaunern. Und der
Ja.
Gerechte muss es eben alles richtig machen. Das heißt, also habe ich es verstanden, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reicher durch Ungerechtigkeit reich geworden ist, ist höher, als wenn es nicht der Fall ist.
Ja,
Und
dazu kommt aber, wie hier auch noch gesagt wird, dass es aber nicht einfach ist, seine Schlechtigkeit immer zu verbergen.
ja.
Und dass es zwar leicht ist, ungerecht zu sein, aber vielleicht eher auf eine kurze Frist, nicht auf eine lange. Und dass man deswegen, um nicht entdeckt zu werden, hier vielleicht ein Meister in den Überredungskünsten sein sollte.
Ist auch wichtig, auf jeden Fall. Aber dann wird
Oder,
der.
also das ist die eine Möglichkeit, also entweder Überredung oder mit Gewalt.
Ja. Aber das kommt ja auch ein bisschen später, tatsächlich.
Okay, dann bin ich schon ein bisschen weit dazu.
Aber also es wird ja dann gesagt, dass weil die reichen Leute durch Ungerechtigkeit reich geworden sind, ist es eher, sind die Armen besser. Also die Armen sind dann eher gerechter. So habe ich das dann hier verstanden. Und genau. Auf jeden Fall geht es ja hier dann weiter, auf Seite 64, dass die reichen Leute durch die Bettelpriester überredet werden, große Opfer zu bringen, um ihren Feinden zu schaden. Und in dem Gedicht geht es dann praktisch darum,
Von Homer ist das wieder, das Gedicht.
dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, praktisch. Also jeder
Ja.
muss praktisch sein Talent erst selber schaffen und genau.
Ja, hier doch vor die Tugend setzen die Götter den Schweiß, das meinst du, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Auch irgendwie schön, poetisch. Ist ja auch ein Gedicht.
Ja, ich finde auch immer schön, dass da immer von Tugenden gesprochen wird, weil von Tugenden habe ich immer, oder bei Tugenden denke ich immer ins Mittelalter. Und hier befinden wir uns ja noch deutlich vor dem Mittelalter.
Ja, deutlich. Naja, aber dann ist die Frage hier, also wie gesagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und dann kann ein Talent durch reines Gewissen oder durch Geld beschaffen werden. Also, weil die Reichen können sich ja alle Tutoren, alle Lehrer sich ins Haus holen und dann kriegen sie es schon hin. Aber Arme können das nicht, deswegen, die müssen dann richtig arbeiten. Und
Ja,
wenn man
plus diese
Geld.
Sache, dass sie sich Opfer finanzieren können, ne?
Genau,
Oder
Opfer
leisten können.
finanzieren können.
Und damit ihre
Und
Seele dann reinigen können, in
ja,
Anführungszeichen.
das heißt, man kann ungerecht sein und dann opfert man was und ist man wieder gerecht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so habe ich das auch verstanden, ja.
Okay. Ja. Auf jeden Fall kann man dann auch durch das Geld seinen
Wo man
Willen.
jetzt hier wieder sagen kann, wieder Referenz zum Christentum, weil das jetzt dann nicht ganz zu dem passt, wie ich später sage, aber
Ablasshandel. Ja.
Ablasshandel.
Ganz genau, habe ich mir auch gedacht.
Ja. Gut, also ich
Ja.
war ja vorhin schon ein bisschen vorgesprungen. Hier kommt es jetzt dann erst mit dem, dass es
Mit dem Schein.
mit genau,
Und
dass es
hier
leicht
ist
ist, es
dann.
zu nicht leicht ist, das immer zu verbergen.
Ja, aber solange der Schein bewahrt wird, also der Schein des Gerechten bewahrt wird, ist es egal, gerecht oder ungerecht zu sein, weil
Ja.
man merkt ja dann nicht, ob jemand gerecht oder ungerecht ist.
Man muss es eben nur durchsetzen können, entweder mit Überredungen oder mit Gewalt.
Ja, genau. Und dann ist die Frage, machen Götter einen Unterschied oder nicht? Und hier ist dann so, wenn wir gerecht leben, trifft uns keine Strafe der Götter, aber uns geht der Gewinn des Ungerechtseins verloren. Was ja auch irgendwie scheiße ist. Aber wenn Götter nicht existieren, dann können wir so leben, wie wir wollen. Also ist es dann auch komplett Boogie, ob wir gerecht sind oder nicht, weil
Wie
im
ist mit
Nachleben,
Boogie?
ja, egal.
Okay.
Es ist komplett egal, weil in der Nachwelt ist es dann sowieso egal. Und wenn Götter existieren, aber alle Sünden durch Opfer wieder gut gemacht werden können, dann können wir auch so leben, wie wir wollen, weil dann haben wir auch keine Konsequenzen, die wir ziehen müssen.
Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Du redest jetzt sehr viel, ich rede gerade sehr wenig, weil das vor allem auch daran lag. Ich hatte das Gefühl, dass in diesen Seiten hier immer sehr viel wiederholt wird. Ich weiß
Ja.
nicht, wie dir das ging. Deswegen habe ich mir da jetzt auch relativ wenig aufgeschrieben. Aber ich hatte das Gefühl, wie hieß er nochmal? Das für die neue Person, die dazugekommen ist. Das ist
Ademantos.
Adiamantus, genau. Danke. Dass sich die ganze Zeit wiederholt. Und vieles davon wurde ja im Prinzip auch schon vorher gesagt. Ich weiß nicht, wie dir das da ging.
Ja, also voll. Es ist nur ein bisschen eine ganz bisschen andere
Okay.
Ansatzweise. Also es ist immer noch ein neuer, theoretisch neuer Aspekt, aber es wird sich auch immer, es dreht sich, es sind so ganz kleine neue Aspekte, weißt du? Da habe ich das
Ja, ich würde
Gefühl.
dann, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann jetzt schon ein bisschen voraus bin, ob du da jetzt noch
Macht.
was hast,
Nee, ich habe
aber
einfach nur die Frage mir aufgeschrieben hier, warum überhaupt gerecht sein, wenn es eigentlich nicht juckt?
ja, hier wird dann noch ewig gemeint, mit dem noch mehr auf den Ruf eingegangen und
Ja.
hier jetzt wieder vielleicht ein bisschen neuer Aspekt, wenn man einen guten Ruf hat und dann eine große Ehre hat, dann bekommt man dann vielleicht auch Geschenke und aus diesen Geschenken kann man dann vielleicht wieder Gutes schaffen oder kann man wieder wachsen. Ich weiß nicht, also klar ist das wieder ein neuer Aspekt, aber ach, weiß ich nicht. Hat mich ein bisschen. Ich habe eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, das zieht sich gerade ein bisschen. Aber wenn
Ja.
du dazu noch was hast, sag gerne.
Also, es geht ja in dem Kapitel ja schon auch noch ein bisschen darum, warum überhaupt gerecht sein, das habe ich ja auch gerade eben gesagt. Und die einzige Antwort, die ich jetzt bisher gefunden habe, ist nämlich, dass man, wenn wir ungerecht sind, könnten wir uns selbst nicht mehr vertrauen. Also, wenn wir ungerecht sind, dann würden wir auch gegen uns selber ungerecht sein. Und ich weiß nicht, ob das hier oder später gesagt wird, aber da könnten wir nicht unter einem Dach mit uns selber leben. Und dann kommt schon eigentlich für mich Sokrates, der dann seinen Staat aufbaut.
Gut. Naja, nee, dazwischen kommt vielleicht noch, das finde ich sehr,
Ja.
sehr spannend oder erwähnenswert zu sagen, dass Sokrates wieder sehr stolz ist, diesmal auf Glaukon und Adeomantos. Und er sagt sogar, dass er sie schon immer bewundert hat.
Stimmt, ja.
So, er lobt sie, obwohl sie eigentlich gegen seine Position argumentieren,
Ja,
also
aber
für die Ungerechtigkeit. Das finde ich sehr cool.
es geht ja nicht darum, dass sie gegen etwas argumentieren, sondern dass sie gut argumentieren. Also man
Das
kann ja
stimmt, ja,
trotzdem
das
eine
stimmt.
falsche Position haben und es trotzdem gut machen.
Ja, und dann finde ich auch noch sehr ehrlich von ihm, sagt er wortgemäß oder halt sinngemäß, okay, wortgemäß war komplett falsch, sinngemäß, dass
Gegenteil.
er jetzt gerade ein bisschen in der Zwickmühle ist und dass er jetzt auf die sehr guten Argumentationen von Glaukon und dem Adeomantos nicht sofort eine Antwort weiß. Und um das zu klären, bringt er jetzt diese Metapher, das mit dem Kurzsichtigen, dass wenn man einem Kurzsichtigen sagt, dass er kleine Buchstaben aus der Ferne lesen soll, dass er das nur schwer
Nicht
machen kann,
ganz.
logischerweise. Wenn man aber nebendran eine große Fläche baut, was schon ein ziemlicher Glücksfall ist, aber was man machen kann, dann kann er die große Tafel lesen und dann mit der kleinen vergleichen, ob das nicht zufällig die gleichen Tafeln sind.
Genau. Und das heißt, dass Sokrates sich ja hier ein bisschen wie ein Kurzsichtiger, also mit der, nicht identifiziert, aber Parallelen zu ihm aufstellt, dass er der Kurzsichtige ist.
Analogie. Ja.
Analogie. Und die Frage, wie gesagt, ist immer noch, was ist Gerechtigkeit und so weiter und was ist der Nutzen? Und weil er das im Kleinen nicht lesen kann,
Das
im
finde ich sehr
Kleinen
geil,
bedeuten.
dass er davon spricht, dass er seine Untersuchungen, also dieses Wort Untersuchungen, dass er die nicht aufgeben will. Was gerechtfertigt
Ja.
es ihm?
Und dass er eben das im Kleinen nicht lesen kann, das ist praktisch im Menschen selber, also für jeden
Also
persönlich
einzelne
individuell,
Menschen.
im einzelnen Menschen, genau. Und da wird er die großen Buchstaben eher lesen, weil das vielleicht einfacher ist. Und hierzu nutzt er den Staat. Und in diesem gibt es ja auch Gerechtigkeit. Und wenn man dort Parallelen ziehen könnte, kann es dann einfacher werden.
Genau, also vorher haben sie versucht, die Gerechtigkeit im einzelnen Menschen zu ergründen. Jetzt gucken sie, was ist Gerechtigkeit im Staat? Gibt es dazu Analogien im einzelnen Menschen?
Genau. Und wenn das herausgefunden wurde, dann kann es in die Untersuchung des Kleinen gehen, des Menschen. Aber da brauchen wir erst noch ein bisschen.
Das kommt auch erst, wie du gemeint hast, im vierten Buch anscheinend.
Ja.
Gut.
Und was ich hier richtig interessant fand,
Dachte, die
ist,
Pause
also,
kommt langsam.
ja. Aber wir sind so gut dabei. Ich bin noch gar
Das
nicht
stimmt.
weg. Also deswegen dachte ich, das habe ich jetzt auch gerade gefragt. Egal, jetzt muss ich sowieso schneiden.
Ja, weil, also, warum ich das jetzt gesagt habe, weil das gerade so voll so zögernd war im Sinne von, soll ich jetzt Pause machen
Ja.
oder nicht?
Danke. Gut
Ja.
gemacht. Naja. Aber
Boah,
gut.
das war gerade eine miese Situation, wo du gerade geredet hast und ich mir so gedacht habe, okay, ich habe dazu eigentlich nichts.
Ja, passt alles bisher so?
Voll. Also ich bin positiv überrascht. Ich dachte, das wird viel stockender.
Schon. Aber gut, habe ich zu viel geredet vorhin oder so? Ich
Nee,
habe nämlich
nee,
eigentlich nur
nee.
meine
Alles gut.
Notizen vorgelesen, muss ich
Alles gut,
sagen.
alles gut. Alles gut.
Okay, gut, dann lass mich das kurz aufschreiben. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Also ich kann anfangen, wenn du willst.
Ich brauche noch kurz.
Achso.
Okay, gut. Ich glaube, ich habe das so gut.
Okay.
Weißt du was? Ich sag's so einen einleitenden Satz und dann kannst du.
Gut. Mach 30.
So, und was Sokrates jetzt macht, er behauptet, wenn wir uns in Gedanken die Entstehung eines Staates anschauen oder diese betrachten, dann können wir da ja auch sehen, wie in diesem Gerechtigkeit oder eben Ungerechtigkeit entstehen.
Und er fängt ja wirklich von eigentlich null an. Er sagt, wir haben gar nichts.
Ja.
Oder er schaut sich eigentlich erstmal so diese Jäger- und Sammler-Situation an und wie daraus das dann entstanden ist. Und er behauptet jetzt, dass der Staat wie eine große Gemeinschaft ist. Und jeder Mensch braucht es praktisch zum Leben. Und das ist dann der Staat. Und dann
Er
geht
baut es
weiter.
so voll langsam auf. Er sagt erstmal so, ja, stell dich vor, hier gibt es ein paar Leute, die da zusammen wohnen und
Warum brauchen wir einen Staat? Und unsere Bedürfnisse geben die Antwort. Also was brauchen wir Menschen dafür? Und genau, was brauchen wir dann zum Leben, ist die Frage. Und als erstes brauchen wir Nahrung. Also das brauchen wir eine Wohnung. Und dazu das brauchen wir eine Kleidung. Und man muss hier sehen, das hier ist ja im, wann ist es geschrieben? Im 3. Jahrhundert vor Christus, oder?
Also Grenze, viertes, drittes. Ja.
Genau. Und kennst du die Maslow'sche
Pavlov?
Pyramide?
Ah, okay, Maslow. Ja, stimmt. Pavlov wäre anderes.
Nicht
Ja,
Pavlov,
kenne ich.
nee,
Kenne
Maslow-Pyramide. Und
ich.
da geht es erst mit Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen und so weiter, Sicherheit, Wohnen, Arbeit, Einkommen und dann soziale Bedürfnisse. Und dann geht es wieder weiter, Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung. Und hier hat er ja eigentlich schon ziemlich, ja, das abgedeckt. Also Nahrung ist sind die Grundbedürfnisse, Wohnung ist das zweite, Sicherheit und Kleidung, ja gut, würde ich fast schon zu Nahrung hinzufügen, wo er das als drittes sagt. Aber egal, ich finde dafür, dass es irgendwie 2000 Jahre vorher geschrieben wurde und 1500 Jahre vorher geschrieben wurde, hat es schon sehr große Ähnlichkeiten dazu.
Mega, und vor allem, weil er jetzt auf dieser Seite, also das ist witzig, dass du jetzt gerade hier das sagst, nicht nur auf Maslow, oder nicht nur Maslow voraussieht, sondern auch gewissermaßen Adam Smith, weil er hier dann im nächsten Teil perfekt die Arbeitsteilung beschreibt.
Ja.
Und zwar sagt er hier, dass es ja, um jetzt ein Haus zu bauen oder Nahrung zu beschaffen oder Kleidung zu nähen, dass es zwar jeder für sich selber machen könnte, Sukzessivwirtschaft, dass es aber einfacher wäre für jeden, wenn man das aufteilt. Da gibt es einen Baumeister, einen Weber, einen Bauern. Und dann hat man im Prinzip schon die Vorform von einem Staat, der aus 4 bis 5 Männern besteht, wo die Frauen sind, ist, glaube ich, in diesem Gedankenkonstrukt irgendwie ein bisschen ausgeklammert.
Ja.
Aber hier haben wir einen Staat auf das Notwendigste beschränkt, schon mal da. Und mit Adam Smith, das zieht dann sich noch weiter durch, weil er dann weiter hinten dann behauptet, dass, oder schon voraussieht, dass es die Leute, also wenn sie jeden Tag Bauer sind oder Baumeister sind, dass sie dann besser werden in den Sachen, die sie machen, und dass sie dann dadurch eine höhere Qualität ihrer Arbeit oder erzeugen und oder auch schneller sind. Und auch, dass die Leute ja verschiedene Anlagen haben oder verschiedene Gene und deswegen auch bestimmte Sachen einfach besser sind, schon von Natur aus. Und dadurch ihre Künste noch besser begehen können. Was dann auch ein paar hundert Jahre oder 1000 Jahre später von Adam Smith nochmal groß postuliert wird. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es da schon vor Adam Smith Leute gab, die das so beschrieben haben. Aber der ist auf jeden Fall nochmal so groß darauf eingegangen, dass ich nicht glaube, dass das damals so Common Knowledge war.
Ja, schon. Wie heißt das Buch von Adam Smith nochmal?
Ja, Wohlstand der Nation.
Nation, Staat. Hat es irgendwas miteinander zu tun?
Oha. Stimmt, Tatsache, ja.
Ja, aber wie du gemeint hast, also man braucht viel Spezifikation, damit man eben, dass jeder gut leben kann. Und je mehr man sich spezifiziert, desto besser ist es praktisch. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn man nicht alles herstellen kann? Also ein Staat, der für seine Bürger
Die jetzt
praktisch
nur aus
oder ein
4 bis 5
Land.
Bürgern besteht, ne?
Genau, was passiert, wenn der nicht alles herstellen kann, was die brauchen? Dann muss man ja von irgendwo anders diese Sachen importieren.
Ja, zum Beispiel, wenn der Bauer einen Pflug nicht selber herstellen kann.
Genau.
Ja, und
Aber wenn ich jetzt einen Pflug kaufen will, irgendwo, ja, oder sagen wir tauschen will, mit was tausche ich denn da? Also jemand, der einen Pflug
ja, beziehungsweise
herstellt.
erstmal, wir brauchen jemanden, der das herstellt. Seine Lösung hier, wir vergrößern unseren Bereich oder wir vergrößern unsere Bevölkerung.
Nee, es ist. Ach so,
Ja,
okay.
ja, ja.
Ja,
Und dann
aber
kommt erst das
dieses.
mit.
Ja, auf jeden Fall, wenn man Importe braucht, dann braucht man auch Exporte, weil die anderen wollen ja auch was von einem kaufen. Und das ist eine gegenseitige Beziehung. Also ich kann nicht nur
Ja.
Sachen importieren und nichts geben, man muss auch was geben, weil, genau, das heißt, man muss praktisch mehr machen als nur für seine Bürger
Ja.
herstellen, damit man eben Sachen tauschen kann. Und wer
Auch
koordiniert
um,
diesen Import-Export? Das sind dann die Handelsherren.
genau, auch um den Handel überhaupt zu betreiben, zum Beispiel übers
Ja.
Meer, braucht
Und wenn man
man
über Meer
Seeleute.
braucht man Seeleute. Und Schiffsbauer. Und dann ist es wieder ein größerer Staat. Und bei, wenn jetzt hier Import-Export ist, irgendwo müssen die Produkte ja verteilt werden oder auch der Bauer, der hat auch
Ja,
irgendwie
genau, auch die Produkte
seine
im
Leistung,
Land.
müssen auch verteilt werden. Und dafür braucht man auch einen Markt, wo alles angeboten wird und Geld, mit dem man das tauschen kann.
Auch wieder gewissermaßen eine Voraussetzung, genau das wird auch nochmal groß bei Adam Smith erklärt. Diese
Warum?
ganze Ökonomie da.
Da muss ich ja Adam Smith gar nicht mehr lesen. Ja,
Alles
aber
geklaut.
alles nur geklaut. Und ein Bauer, ein Handwerker, der würde seine Zeit ja eigentlich nur auf den Markt verschwenden, wenn er nichts verkauft. Oder auch wenn er was verkauft in der Zeit, könnte er auch was Richtiges machen, nämlich mehr Produkte
Ey, und
produzieren.
dann, das finde ich auch so geil, weil es halt
Ja.
einfach ein Diss. Ja.
Ja, ich finde es auch so geil, aber kannst du gerne sagen.
Weil es einfach ein Diss an alle Kaufleute der Händler ist, weil er da behauptet, dass die körperlich Schwächsten dann eben die sind, weil die nicht auf dem Feld arbeiten können, die dann da auf dem Markt stehen und Handel betreiben sollen.
Ja. Tja.
Also einfach, kannst jetzt jeden BWL-Studenten wissen, wenn du hingehst
Du bist schon körperlich schwach.
und dann so, ja. Laut Platon, nicht meine
Laut
Meinung.
Plato, nicht meine Meinung. Naja, das fand ich auch sehr witzig.
Ja, und eigentlich noch heftiger dann später, dass die Leute, ja, die Arbeiter, okay, das ist aber dann eigentlich nicht mehr so witzig, sondern ist dann eher hart, dass es auch Leute im Staat gibt, die wenig Verstand haben und dafür vielleicht große Körperkraft und dass die dann die schweren Arbeiten machen müssen, die
Ja,
Lohnarbeiter nennt er sie dann.
weil er jetzt hier einfach nur Lohn dafür bekommen und nichts. Also ihnen ist es egal, was sie machen, sie
Genau,
brauchen
ja.
nur den Lohn dafür. Und
Was komisch ist, bei den Händlern war es gerade noch witzig, wenn er die als dumm disst oder als körperlich schwäch, nicht dumm sei, als körperlich schwach disst. Wenn er die Arbeiter hier als dumm bezeichnet, dann ist das irgendwie nicht mehr witzig. Komisch eigentlich.
naja, es ist so, dass eben zumindest jetzt diese Händler, BWL-Studenten, die haben natürlich sehr sind sehr überzeugt von sich, dass er nicht falsch
Ja.
ist. Und wenn man dann sagt, dass ihre Arbeit eigentlich komplett sinnlos ist, ist es schon witzig. Aber die Leute, die halt schon, sag ich mal, körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, die haben es ja schon schlecht und die wissen das auch. Und wenn man die jetzt dann auch noch disst, das ist dann irgendwie auf jemanden treten, der auf dem Boden ist, oder? Deswegen finde ich das nicht mehr so witzig.
Also, er sagt, also die sind ja, die wissen ja nicht, dass sie dumm sind. Das sind halt, also er sagt ja, dass Leute, die körperliche Arbeiten machen, dumm sind. So.
Ja.
Na, egal. Gehen wir mal weiter. Einfach Anmerkungen, es gibt auch ein paar kritische Sachen hier, wo
Genau.
ein paar Generalisierungen gemacht werden.
Aber der Start ist jetzt fertig. Erstmal.
Ja, und dann, genau. Hat
Wo ist jetzt die
jetzt.
Gerechtigkeit?
Das ist eine gute Frage.
Das stellt sich auch Sokrates. Er sagt nämlich, bei welchem Schritt ist jetzt der Start entstanden und wo ist dann die Gerechtigkeit dabei? Und da wird es erstmal so ganz larifari
Ja.
beantwortet, nämlich, ja, der Staat ist das Bedürfnis, dass Menschen zusammen sind. Das ist so,
Ja,
das ist schon
davor in dem
bevor der
Satz sagt er
Staat.
erstmal, ich weiß es nicht, Sokrates, und dann sagt er das.
Ja. Aber so das Bedürfnis, dass Menschen zusammen sind, das hat er schon bevor überhaupt dieses mit dem Staat angefangen hat, hat er gesagt, ja, das ist wahrscheinlich der Staat. Aber gut. Egal.
Wie soll ich jetzt den Satz nochmal verstehen? Also
Naja, also
selben
der
Spruch
Staat
schon.
ist das Bedürfnis, dass Menschen zusammen sind. Und das ist das, was er ja als allererstes gesagt hat, bevor er überhaupt den Staat aufgebaut hat. So
Ja.
bei den Jägern und Sammlern ist das ja noch eigentlich
Okay.
der Fall.
Gut.
Und er fängt ja jetzt an, das Leben in
Ja,
diesem
er sagt erstmal,
Beispielstaat zu
vielleicht hast du damit
beschreiben.
recht. Und dann wieder sehr geile Formulierung, wir sollten das unverzüglich prüfen. Ich finde es halt immer geil, wenn bei so Gedankenexperimenten von Prüfen und so geredet wird. Aber dann, genau, kannst du weiter, beschreibt dir das
Jetzt zur
Leben im
Beschreibung des
Staat.
Lebens im Beispielstaat. Und ja, da, weiß nicht, willst du das noch weiter in die Tiefe gehen hier?
Ja, also das, was er beschreibt, ist ein, wie er es nennt, gesunder Staat. Also die Leute leben da vor sich hin und haben ein einfaches Leben. Deswegen wirft dann auch Glaukon ein, wo denn die Zukost ist. Auch geiles Wort Zukost mal wieder.
Aber es ist schon Vorspeise, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe das eher so verstanden. Also hier wird von, weiß ich nicht, also
Kuchen und Weizenbrot und so weiter.
genau. Und ich habe jetzt Zukost. Hier steht ja auch Salz, Olivenkäse.
Ja.
Dass das eher so Beilagen sind, oder?
Ah, okay. Achso, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr ist als das normale Essen. Also Brot und keine Ahnung, was anderes kann man essen,
Also,
aber
genau,
für Oliven
Brot
und
ist
Käse
theoretisch
braucht
nur.
man schon ein bisschen mehr Kultur.
Genau, also du bräuchtest eigentlich nur Brot und Wasser zum Leben, kannst aber halt, oder da haben die wenigsten meistens Bock drauf und deswegen willst du da vielleicht noch ein paar Oliven zu naschen. Ja.
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, steht, sie werden auch Zwiebeln und Gemüse kochen. Und dass Zwiebeln und Gemüse also separat erwähnt werden, finde ich sehr interessant. Was denkst du, was der Grund dazu ist?
Ich würde sagen,
Weil Zwiebeln
muss
sind
kurz überlegen.
Gemüse.
Ja, ich würd dazu sagen, dass Zwiebeln in der Erde wachsen und vielleicht anderes Gemüse. Wohl wachsen Oliven an Bäumen, oder? Ja, ich bin
Ja, aber Oliven sind
gespannt.
nicht unbedingt. Ja, okay, aber es geht ja um Zwiebeln und Gemüse, steht ja
Ja,
direkt
okay.
hier
Also
drinnen.
mir fällt jetzt kein, ich bin kein Experte, was jetzt damals schon für Gemüse da war, aber das wäre jetzt eine Erklärung von mir. Zwiebeln wachsen unter der Erde. Gemüse wächst vielleicht über der Erde, keine Ahnung, welche Kohlarten oder sowas vielleicht.
Ja, aber Karotten
Und
oder so.
ja.
Ich weiß nicht, ob es da schon gab, aber es gibt doch genügend Sachen, die in der Erde wachsen.
Das wäre eine Erklärung von mir so, das muss nicht
Ich
stimmen.
hätte eher gedacht, weil hier oben steht ja auch Salz, Olivenkäse. Salz ist ein Gewürz und Zwiebeln wird hier eher als Gewürz angesehen als ein Gemüse.
Okay.
Daran hatte ich gedacht. Das ist dann nur so nebenbei. Kochtipps von Plato. Nicht der Grund, warum er.
Gut, dann kann man ja auch sagen, Erbsen und Bohnen, Erbsen sind auch Bohnen. Egal.
Ja, okay. Aber anscheinend kann man Eicheln essen, das wusste ich nicht. Und dazu aber mäßig trinken.
Okay, was jetzt hier beschrieben wird, damit beschreibt Locke, den wir, oder Sokrates, den, wie er sagt, den üppigen Staat. Und hier kann man dann schon erkennen, dass da vielleicht irgendwo, das heißt ja auch üppig ausschweifender Staat, dass davon da schon irgendwie vielleicht irgendwie Ungerechtigkeit entstehen könnte oder sowas, ne?
Ja.
Da werden auch noch andere Sachen beschrieben, nicht nur Essen, sondern auch
Also,
Räucherwerk, Freudenmärchen, Freudenmädchen, Bäckereien.
aber das ist ja,
Insgesamt eine
hier wird ja
große
jetzt
Auswahl.
immer sukzessive Sachen hinzugefügt zum Staat. Und
Ja.
nochmal kurz zu diesem üppigen Staat, da wird dir gesagt, dass das eben so ein Leben ist und das kann praktisch für immer nachlaufen, weil sie sind gesund, sie leben lang und hinterlassen ihren Nachkommen einen genau gleichen Staat.
Ja.
Also da sieht es noch eigentlich ganz gut aus. Und dann sagt Glaukon, ja, das ist aber eher so ein Schweinestaat, das ist nicht gut genug,
Genau,
oh,
ja.
dieser üppige Staat. Und dann sagt Sokrates, okay, dann lass uns den üppig ausschweifenden Staat ja, betrachten. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass es so, dass hier dann der Luxus anfängt und oder dass der Luxus jetzt hier aufgezählt wird, so. Weil, ja, okay, man hat eigentlich ein ganz gutes Leben und jetzt kommt wirklich die Kunst hinzu. Also ab sofort ist es nicht mehr, alles, was man jetzt noch hinzufügt, ist nicht mehr essentiell.
Ja, das geht sogar so weit, dass es von solchen einfachen Dingen wie Bäckereien mit großer Auswahl bis dann hin zu goldenem Elfenbein geht.
Ja.
Also, wie du gemeint hast, wirklich Kunst im wahrsten Sinne, weil da wird halt auch Malerei zum Beispiel aufgezählt.
Ja.
Gut,
Und
Antwort: Wie kommen wir damit klar? Mit diesen ganzen Bonusgütern, die nicht mehr notwendig sind. Wir machen eine Stadt noch größer. Wir brauchen noch größeres Gebiet, noch mehr Menschen. Und was ist die Lösung dafür? Krieg.
also,
So.
ja.
Ja.
Aber das ist, ich finde, ich jetzt einen kleinen Schritt übersprungen,
Okay.
nämlich man braucht mehr Platz und woher kommt der Platz? Dieses Land wird sich vom Nachbarn abgetrennt. Und das werden sie jetzt nicht so freiwillig tun, diesen Land abgetrennt bekommen. Deswegen braucht man Krieg. Und jetzt, sagt Sokrates, haben wir den Ursprung des Krieges gefunden.
Zum Beispiel, genau, ja. So, und jetzt wird weitergeführt, was braucht man, um einen Krieg zu führen? Braucht man ein Heer. Jetzt ist die Frage, warum kann man nicht einfach die Leute aus dem Staat für den Krieg hernehmen? Die können ja auch kämpfen. Dann wird erstmal ausgeführt, das ist aber jetzt, finde ich, ein bisschen off-topic, also ich weiß nicht, das kam mir ein bisschen wieder mal unnötig vor, das war so ein bisschen so ein Rückbezug, das hatten wir auch schon mal im ersten Buch mal, wo dann geklärt wird, ob das Kriegshandwerk eine Kunst ist oder nicht. oder eine Fertigkeit. Und in diesem Gedankenexperiment, wo man die Arbeitsteilung zugrunde legt, darf man hier keine Ausnahme machen, weil auch das Kriegshandwerk Leute ja, in der Arbeitsteilung
Ja.
professionell machen müssen. Und wenn man das dann so weiterspinnt, dann kommt man zu dem Stehen des Heeres und so. So, wir brauchen uns auch Wachen für den Staat.
Und diese Wachen werden jetzt auch beschrieben, beziehungsweise müssen ja auch herausgefunden werden, wer das machen kann. Und ich finde, er hat ja auch gesagt, also bei dieser Arbeitsteilung, dass jeder eine eigene Natur hat und einigen fällt eben das leichter und das andere eben das andere leichter. Und man hat, wird ja gesagt, man hat dann praktisch ein, ja, ein Skillset, sag ich mal, von Natur aus oder von Geburt an gegeben. Und wer jetzt geeignet ist, ein Wächter zu sein oder nicht, wird jetzt hier beschrieben. Und da wird jetzt erstmal gesagt, okay, wir haben jetzt ein Wächter, ein Handwerk ist auch ja, das ist ja auch ein Handwerk. Wir nehmen einen Jüngling und einen Hund. Sehr schön, dass das im gleichen Atemzug erwähnt wird. Beide halten. Und
Genau, wir ja, sehr gerne.
ja, gut, ich wollte einfach nur sagen, dann wird aufgezählt, was, welche Tugenden erfüllt werden müssen. Und als erstes wird hier genannt, nämlich die Tapferkeit und Mut und noch ein paar andere Sachen.
Das zum einen, zum anderen eben auch, dass man aber auch gewissermaßen unbarmherzig sein muss.
Genau. Die,
Furchtlos andere besiegen soll oder können muss.
draufgängerisch praktisch.
Genau. Und dass das ja durchaus eine Gefahr gegenüber den Bürgern im eigenen Staat ist, wenn wir Leute haben, die so drauf sind.
Tja, das haben wir hier in der westlichen Demokratie überhaupt nicht das Problem, dass Polizei oder so Polizeigewalt hat
Uff.
oder so.
Uff.
Gar kein Problem. Nee, nicht, oder? Auf jeden Fall
Ja,
gibt
jetzt kommen wir hier schon zur ersten Ausnahme, zu den Grenzen von diesem Gedankenexperiment, ne? Also, weil wir ja vorher immer schon haben, ja, untersuch mal das mal, dann machen sie sich da irgendwelche Gedankenexperimenten, Gedanken aufbaten und da stellen sie dann fest, okay, das Modell, von dem wir ausgegangen sind, passt zu einer Realität eigentlich gar nicht. Es ist doch möglich, dass Wächter wie der Hund, den du eben angesprochen hast, tapfer sind und aber zu den eigenen Leuten durchaus nett sein können.
Aber hier wird dann auch gesagt, dass also eine Wache braucht eben beides, muss sanft und draufgängerisch sein. Das ist ein Zitat aus dem Text, da steht wirklich draufgängerisch schon drinnen. Aber es sind von Natur aus, das sind entgegengesetzte Eigenschaften. Und wie kann man die
Hoppla.
vereinigen? Und das finde ich ein bisschen ein Cheat, weil er macht so ein Problem, er findet eins und er sagt, ja, nee, das geht, das passt schon. Also Menschen können schon beides sein, oder Lebewesen können schon beide entgegengesetzte Eigenschaften in sich vereinen. Und ich denke mir so, ja, okay, warum erwähnst du dann, dass es überhaupt ein Problem ist? So.
Ja, vor allem mit dem Hund führt er das ja dann eigentlich noch aus. Also, dass
Ja.
das Hund gegenüber dem Herrchen sehr treu sein kann, gegenüber anderen Leuten, auch wenn er die nicht kennt, aber durchaus sie anknurren kann, zum Beispiel. Das klingt gerade ein bisschen dämlich. Und dann kommt er eben zu dem Schluss, dass diese Wachen auch eine gewisse Erkenntnisliebe haben müssen. Genauso wie der Hund. Daher kommt dieses Erkenntnis liebend, der sein Herrchen erkennt oder eben einen Fremden nicht erkennt. Und dementsprechend gibt er dieser ganzen Wachtätigkeit eine gewisse philosophische Komponente noch hinzu, wo dann später geklärt werden muss, wie kann man Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit unterscheiden.
Und
Und
der,
daher
okay,
auch, wie man das dann wie man diese Wachen dann hochziehen muss, erziehen muss. Oder wolltest du vorhin noch was sagen?
nee, einfach nur, dass hier beschrieben wird, dass der ideale Wächter als philosophisch schnell, stark und mutig beschrieben wird. Also, diese
Perfekt.
Leute sollten Wächter werden.
Die brauchen wir.
Schon. Außer die Händler, die sind schwach und nicht so philosophisch, deswegen können sie auf dem Markt sein oder wie. Kleiner, kleine Parallele zwischen im Text.
Gut, nee, und diese, das ist jetzt dann so der nächste große Abschnitt im Text. Und so wird da gefragt, wenn wir jetzt diese Wachen haben, die durchaus eine gewisse Philosophie haben müssen, wie können wir die erziehen? Und da kommen sie dann zu dem Schluss, weil man es schon immer so gemacht hat, dass es dann vermutlich auch die beste Methode sein muss, wenn man den Gymnastik, sowohl Gymnastik als auch Muße beibringt, also Körper und Geist. Und da ist es ja immer so, dass die Muße zuerst kommt oder den Leuten zuerst, den Kindern zuerst beigebracht wird und dass dann erst die Gymnastik kommt. Und ich vermute mal, dass mit Gymnastik wirklich Gymnastik, aber gewissermaßen auch Kämpfen damit gemeint ist.
Ah ja, stimmt. Ja, nee, voll. Aber die Muse wird ja auch nochmal in zwei Teile aufgeteilt, nämlich einmal in die, also, oder wird erklärt, dass darin auch die Erzählung mit inbegriffen ist und dann einmal die erdichtete und die wahre Erzählung. Und die wahre Erzählung schätze ich mal jetzt einfach nur so Geschichtsunterricht ein bisschen und Kulturunterricht. Und die erdichtete sind dann, ja, halt einfach die Literatur, oder? Die Dichter.
Ja, und vor allem die Götter.
Aber
Also wer hier
die
wird ja
Geschichten
dann,
über die Götter meinst du?
genau. Hier wird ja
Okay.
dann beschrieben, dass Kinder, also was sollte man den Kindern als allererstes, wenn man zuerst denen die Muße beibringt, sollte man denen dann zuerst die erfundenen oder die, ich sage jetzt mal, geschichtlichen Geschichten erzählen. Und dann sagt er wieder, basierend auf dem, was schon da ist, natürlich die Märchen. Und hier stellt sich dann die Frage, welche? Also, weil.
Welche Märchen, also welche Märchen gut und
Genau.
welche Märchen schlecht sind, und weil werden ja in den jungen Jahren am meisten geformt und dann muss man schon aufpassen, welche Geschichten da erzählt werden.
Auf jeden Fall.
Und jetzt kommt, ich finde, ein kompletter Rant auf alle anderen Dichter, oder? Also schon.
Also, ja, ich glaub nicht, ich glaube eher so zum Teil. Also ich glaube eher, dass der Teil Stücke aus deren Werken kritisiert und nicht das gesamte Stück.
Ja, klar, aber ja.
Aber ja,
Schon.
auf jeden Fall.
Und die Quintessenz ist praktisch, dass schlimme Märchen nicht erzählt werden, aber das reicht natürlich Sokrates nicht. Er geht wirklich in die Tiefe.
Ja, und zwar sagt er, dass etwas oder ein Märchen schlecht ist. Natürlich in Bezug für die Ausbildung für die Wachen in diesem fiktiven Staat, wenn es eine Lüge ist oder wenn das Märchen eine Lüge darstellt und nicht die Realität abbildet.
Ja.
Und da fällt auch das Wort Lügenmärchen, wobei ich mich jetzt frage, waren die Märchen damals die Presse? Weil dann hätten wir jetzt hier so Lügenpresse und sowas. Ist
Nee.
woanders der Platon also.
Glaube ich jetzt mal
Egal,
nicht.
mal weiter.
Ja, aber hier wird ja auch dann gesagt, dass diese grausamen Kriegstaten den Märchen sehr verherrlicht wird. Und das würde die jungen Leute dazu anstecheln, das auch zu tun und dann in sinnlose Gewalt überzugehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ein bisschen Parallele zu Computerspiele, machen Jugendliche gewalttätig, oder?
Das stimmt, ja, da hast du recht. Wie heißt es immer? Nicht Horrorspiele, sondern
Killerspiele.
Killerspiele.
Nee.
Danke, danke. Ja, genau, Killerspiele macht die Jugendlichen gewalttätig, genau.
Schlimm. Also diese Jugend von heute, die verzetteln sich in diese gewalttätigen, sinnlose Gewalttaten von Odysseus und so. Genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen die Staatengründer, also Sokrates und die anderen, die jetzt hier drüber reden, was ist Staat und so weiter, woher wissen die, was gut und schlecht ist? Woher wissen die, welche Märchen erzählt werden dürfen und welche nicht.
Ja, ich finde das erstmal krass, du sagst jetzt so, welche nicht erzählt werden dürfen. Das ist knallharte Klausur,
Ja, das ist
Zensur, die
Zensur.
da
Das ist,
besprochen wird.
ja, das habe ich auch gedacht. Und wer entscheidet darüber?
Weil
Sokrates,
ich,
er ist
das
auch ein
wird jetzt,
Dichter. Oder Plato, der ist auch ein Dichter.
das wird nicht so dargestellt, als ob man die einfach nicht den Kindern zeigen darf, sondern das wird so dargestellt, zumindest kam es auf mich so rüber, als dass man die gar nicht erst schreiben darf.
Ja, also gut, schreiben, beziehungsweise dass sie kontrolliert werden, die Dichte.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und wird auch gesagt, dass diese nicht weitererzählt werden dürfen und dass sie auch auf gar keinen Fall weitererzählt werden dürfen. Und wenn, dann auch nur im ganz kleinen Kreis und ganz viele Opfer müssen erbracht werden, damit das auch ja keiner hört. Ich weiß wohl nicht, was die Opfer damit zu tun haben, aber
Also vor den Göttern.
okay. Ja,
Die
das
Opfer.
ist irgendwie komisch. Aber das fand ich auch richtig weird, dass sie gesagt haben, ja, so die Frage an guten Sachen ist nichts schädlich. Und so, natürlich ist nichts an guten Sachen schädlich. Hä? Und die.
Das ist
Ja.
hier ein sehr komischer Mix aus einerseits einer sehr wichtigen Sache, und zwar Jugendschutz. Hier wird auch der sehr richtige Satz in meinen Augen gebracht, denn ein junger Mensch kann nicht unterscheiden, was allegorisch gemeint ist und was nicht vielmehr ist gewöhnlich. Was? Und nicht vielmehr ist
Ja.
gewöhnlich das? Okay, keine Ahnung. Halt einfach. Perfekt. Einfach.
Vorlesen.
Ein junger Mensch kann nicht unterscheiden, was allegorisch gemeint ist und was echt ist.
Ja. Aber kurz mal weg von dem Jugendlichkeitsthema. Auf Seite 88 hier wird gesagt, dass man muss ja entscheiden, so was ist, wofür ist das und so weiter. Und das gilt für Epos, für das Lied und ebenso für die Tragödie. Erinnert dich das irgendwie an den Deutschunterricht oder so? Frage.
Wie meinst du das?
Naja, also die Tragödie ist das Drama, das Lied ist die Lyrik und der
Ja.
Epos ist die Epik. Das ist die Dreiteilung der Literatur.
Und meinst du meinst, dass er das jetzt halt da vorausgesehen hat oder was? Oder geprägt
Ja,
hat oder was?
vorausgesetzt, ich meine,
Oder
das
halt
hat er so
vorausgesetzt ist ein blödes
eingeteilt.
Wort, aber ja.
Ja, aber es hat er so eingeteilt und so teilen wir es heute immer noch ein.
Ach so, ja, okay, das ist krass, ja. Nee, das ist mir aber gar nicht so aufgefallen.
Nee, das ist mir so krass, dass das ist. Und dann kommt eben dieses, das Gute ist aber nicht schädlich, oder? Und dann so, das fand ich ein
Ja,
bisschen komisch, dieser Absatz.
hast du davor noch ein bisschen was weggelassen, und zwar interessant, weil wir finden es eigentlich in einem Polytheismus oder in einer Welt mit Mythologie mit mehreren Göttern, was hier beschrieben wird, der Gott muss immer so dargestellt werden, wie er wirklich ist. Und ab dem Zeitpunkt, also dieser der Gott, da kann man ja durchaus noch sagen, das ist einer von den vielen, und ab dem Zeitpunkt wird dann immer nur noch von einem Gott gesprochen, was so gesehen dann Sinn macht, aber ein bisschen irritierend ist, wenn man das so liest.
Ja,
Und zwar
voll.
wird dann hier davon ausgegangen, schreibt hier, ich zitiere, Gott ist doch in Wirklichkeit gut. Und so muss man ihn auch schildern. Und dann kommt eben dieser Satz, das Gute ist aber nicht schädlich, oder? Ja, also, du
Ja.
kannst weitermachen.
Aber ich fand es komisch, dass hier gesagt wird, warum müssen Götter so gut dargestellt werden? Und das habe ich mir wohl erst später aufgeschrieben, aber warum müssen Götter so gut dargestellt werden, weil sie sonst ein schlechtes Gottesbild bekommen. Und wenn ja, was ist daran schlecht? Das ist doch irgendwie auch eine Lüge an der Jugendlichkeit, oder? Gegenüber den Jugendlichen.
Also ich finde sowohl die Aussage, dass Götter immer gut sind, in Bezug auf diese griechische Mythologie interessant, weil ja, der definitiv nicht immer gut sind, zumindest was uns da überliefert wird, oder teilweise auch sehr, sehr fragwürdige Sachen bringen. Aber ich glaube, da wird von diesem Idealstaat ausgegangen, weißt du, wie ich meine?
Achso, dass die keine falschen Entscheidungen praktisch machen?
Also der redet hier nicht von unserer Welt, sondern von seiner idealen Welt.
Ja,
Und in seiner idealen
okay.
Welt sollte man die Götter so darstellen, unabhängig davon, wie sie in seiner Welt sind, dass sie gut sind und dann die Wachen dementsprechend gute Vorbilder haben oder gute Märchen erzählt bekommen und dann.
Ah, okay, ja
Ja.
gut, das macht schon Sinn.
Aber an der Stelle kann ich jetzt einen kleinen Exkurs einbauen. Und zwar hat mich das wieder mal in Referenz zum Christentum sehr an unseren heutiges christliches Gottesbild erinnert. Und ich habe mir heute beim Mittagessen, was man halt so macht,
Am Dienstagnachmittag.
einen Vortrag von Richard David Precht, den er am 25.11.2021 an der Universität Luzern gehalten hat, angehört, der über die Wissenschaft ging. Und dort hat er den zwei Sätze gebracht, die ich zitiere: platonische Philosophie verbindet sich mit dem Judentum zu einer Neuauslegung des Christentums. Vieles von dem, was wir heute unter Christentum verstehen, ist Neuplatonismus." Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, boah, okay, krass. Also einmal, ich habe gerade was gelesen, das voll dazu passt. Also einmal war ich davon sehr überrascht. Und zum anderen, dass das hier wirklich Sinn ergibt. Also im christlichen
Ja.
Weltbild ist ja Gott auch der Gute, wobei man das jetzt zumindest im Alten
Ah.
Testament nicht immer so rauslesen kann. Also ich weiß jetzt, bin es mit dem Neuen Testament nicht so gut, aber im Alten Testament zumindest wird jetzt nicht davon, oder auch im Mittelalter wird ja nicht davon ausgegangen, dass Gott jetzt immer da so gut und gütig ist. Und hier haben wir aber jetzt aber schon dieses Idealbild, Gott ist gut. Und das ist ja auch das, was wir in der heutigen Theologie da immer haben. Und deswegen auch so viele Referenzen, wo ich vorher gesagt habe, wenn man das weiß, dass eben, wenn das jetzt stimmt von Richard David Precht, vieles von dem, was wir heute als Christentum verstehen, eigentlich Neuplatonismus ist, dann macht das irgendwie gleich viel mehr Sinn, oder ist gleich, weiß ich nicht.
Nee,
Finde ich sehr
ich hab
cool.
mich auch immer gewundert, warum Gott das so gut dargestellt werden in dem Text. Aber das mit der Verbindung hier macht es schon vielleicht ein bisschen mehr Sinn.
Nee, also warum die hier
Ja.
gut dargestellt werden, das macht dann keinen Sinn. Das ist ja erst nachher gekommen.
Nee. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Aber andersrum dann.
Aber
Aber die
finde ich
werden hier
sehr
gut
cool,
dargestellt dann.
sozusagen heute oder lange Zeit, als die Leute vielleicht noch gläubiger waren, mehr in seiner Idealwelt gelebt haben, als er vielleicht früher. Oder dass sich die Leute so gewünscht haben, dass es so vielleicht sein könnte. Wie auch immer. Machen wir mal weiter im Text, oder?
Ja, dann kommt Zeus mit zwei Urnen und die eine Urne ist komplett voll mit guten Losen und die andere ist komplett voll mit schlechten Losen. Und wenn die gemischt werden, also es ist alles in so einem Gedicht, wird es erzählt,
Ja, von Homer wieder.
dann ist alles okay, weil dann kommt ein Typ her, zieht eine los, das ist gut oder schlecht, ist halt einfach Zufall. Aber wenn jetzt die Menschen nur die schlechten Lose ziehen würden, dann würde Chaos über die Welt kommen. Und das ist ja nicht so gut.
Was lustig ist, weil Chaos ja ein griechischer Gott ist.
Ja, also Chaos wird nicht im Text erwähnt, aber
Ach so, okay, scheiße. Ich dachte, das hättest du jetzt wieder rausgenommen.
nee, es wird dann den treibt schlimme Not über die göttliche Erde. Wird dann, das ist dann praktisch das Chaos.
Okay.
Ja. Und das heißt, also geht so ein bisschen weiter mit dem Großen und Ganzen, darf das nicht sein, weil Götter machen nichts Schlechtes in der Art.
Ja, und daraus lässt sich dann auch schon die erste Richtlinie oder das erste Gesetz für Dichter ableiten, das Platon in seinem idealen Staat festlegen will oder erlassen will. Und zwar, Gott ist gut und nicht an irgendwelchen schlechten Sachen schuld. Und
Genau.
genauso soll man ihn auch darstellen.
Und jetzt wird noch weiter gegangen mit diesem Gottesbild und was eigentlich Gott ist und wie er sich verändern kann. Und ich fand das hier auch wieder sehr schön dargestellt. Also ich finde schon, dass Sokrates sehr gut darstellen kann, also erklären kann. Und das, wenn er so normal redet, mehr oder weniger. Das ist auch wieder diese, hier kommen ja auch wieder diese sokratische Rhetorik rein mit den Syllogismen,
Das
wo man sagt,
Fragen stellen.
nee, das ist die Mäeutik.
Okay.
Syllogismus ist, wenn man zwei Aussagen hat und daraus geht dann logisch eine weitere heraus.
Okay.
Wie damit gesagt wird, naja, ein Gott ist ja im besten Zustand und dieser beste Zustand kann man sich ja nicht verschlechtern und wenn man sich verändert, dann kann man sich ja nur zum was Schlechterem verändern. Das heißt, Götter können sich nicht verändern.
Ja.
Und da frage ich
Klar.
mich, was heißt
Das
es,
fand
was
ja.
bedeutet Veränderung in diesem Text? Heißt das praktisch die Veränderung von Meinungen? Also praktisch eine Willkür von Gott oder oder was hast du daraus gelesen?
Also das mit den Meinungen finde ich sehr, sehr spannend, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Also da hast du, glaube ich, auf jeden Fall recht. Hier steht ja immer, dass die Gestalt verändern soll.
Ja.
Und ich habe das halt so gedacht,
Wörtlich
also ich
genommen.
musste total an Odin denken. Irgendwie habe ich es
Okay.
gerade mit den ganzen Göttern da irgendwie keinen Plan. Der ja auch immer seine Gestalt ändert und dann als einäugiger Wanderer irgendwo an irgendwelchen Stellen der Welt auftaucht. Und dann hat man immer so das, oder haben sollten Leute immer so das Ding haben, okay, vielleicht sollte ich den Bettler hier lieber aufnehmen, weil vielleicht ist es ja Odin. Dann habe ich ja Glück, wenn der mir dann ehrlich ist. Und weiß ich nicht, wie gesagt, ich musste da voll an Odin denken. Deswegen habe ich jetzt gar nicht an Meinungen oder so gedacht. Aber ja,
Okay.
wahrscheinlich hast du recht mit den Meinungen.
Weil, also ich habe halt immer an Zeus gedacht, der sich in Stier verwandelt und dann führt er die Prinzessin Europa und so
Ja,
weiter.
stimmt,
An
ja,
sowas
stimmt.
habe ich eher gedacht, weil das passt auch sehr gut zum Thema.
Das
Aber
ist sehr gut und das passt deutlich besser als Odin.
genau, aber das ist praktisch das, was hier gesagt wird. Genau.
Ja, auch das fand ich sehr cool, diese Metapher mit der gesunden Pflanze, die sich nicht so leicht ändert, wenn sie in der prallen Sonne steht, also nicht so leicht eingeht, zum Beispiel. Als wenn eine kranke Pflanze in der Sonne steht, zum Beispiel. Ja, keine
Genau.
Ahnung, fand ich einfach cool.
Ja. Nee, es ist halt so, keiner macht sich auch freiwillig schlechter, weil, wie gesagt, ein Gott kann sich nur zu einem Schlechteren verändern, weil er nicht besser werden kann.
Ja,
Und
das war jetzt die Annahme von außen, also dass man von außen zum Schlechteren verändert werden kann. Er kommt dann zu dem
achso,
Schluss,
ja.
dass man sich dann nur selbst verwandeln oder ändern kann, also der Gott, wenn er das will. Und das macht er natürlich nicht, weil er weiß, dass ich dann nur zum Schlechteren verändern kann und das macht er dann natürlich nicht.
Aber warum ist, also, weil eigentlich sind ja so, die griechischen Götter sind ja schon sehr nicht unbedingt rational und schon eher wie Menschen dargestellt. Deswegen, warum verändern sich Götter nicht zum Schlechteren?
Ich
Also,
glaube, das
klar
ist
machen.
wieder, ich glaube, es handelt sich hier wieder, weiß ich, wie gesagt, nicht ganz, ich vermute mir, dass es sich nicht um die aktuellen griechischen Götter handelt, sondern um die Götter in seinem Idealstaat.
Ja, aber
Eigentlich,
ohne.
das kommt mir gerade so, ne? Wodurch entsteht diese Götterwelt in der, bei den Griechen? Durch Märchen. Wodurch
Durch
würde die Götterwelt
Mythologie.
in seinem Idealstaat entstehen? Durch Märchen, die die Dichter schreiben.
Also die Dichter machen die Götter.
Könnte man so interpretieren, würde ich jetzt sagen. Ist also ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Was denkst du
Ja,
dazu?
macht Sinn. Ich meine, ich habe deinen Satz beendet, deswegen bin ich schon deiner Meinung ein bisschen.
Okay.
Ja, aber das fand ich auch irgendwie witzig. Dass manchmal ist er richtig unspezifisch und sagt dann nur so allgemeine Sachen und manchmal sagt er richtig spezifische was, wo ich mir denke, okay, warum hast du jetzt das Bedürfnis, genau das zu sagen? Zum Beispiel hier ist es so, dass eben dass Götter die Gestalt nicht ändern und das sollte man, wenn sie es tun, sollte man es auf jeden Fall nicht den Kindern erzählen, weil dann würden sie ja Angst haben. Irgendwie nachts, dass da ein Gott aus dem Unterbett herkommt und da ist irgendwie andere Gestalt ist ein Gott. Dann werden sie noch schreckhafter. Ich mir so, okay,
Tja,
sehr,
das
sehr
ist
spezifisch.
sehr interessant formuliert, weil da steht, das wäre Gotteslästerung und würde die Kinder noch schreckhafter machen.
Ja.
Okay, Gotteslästerung wäre das jetzt, okay.
Ja, keine Ahnung. Das fand ich schon ein bisschen ein komischer Einwurf.
Ja, voll.
Und hier kommt dann auch wieder das, ich habe ja vorhin gesagt, dass diese sokratische Ansicht, dass keiner unfreiwillig Unrecht tut, hier ist es, dass keiner unfreiwillig die Unwahrheit sagt, was ja auch schon sehr, schon Parallelen hat, so kann man es vielleicht sagen. Und hier will keiner die Unwahrheit besitzen, weil keiner die Unwahrheit selbst mag, weil man dann wieder unter einem Dach praktisch mit der Unwahrheit ist und dann ist man Unwahrheit zu sich selber. Das ist dann nicht so geil.
Ja. auch das Ding, dass Lügen nur in Worten geht und nicht in der Seele, weil
Genau.
das von Göttern und Menschen gleichzeitig verabscheut wird. Also anscheinend wieder diese Meinung, die Seele kann nicht lügen, sondern nur Worte können lügen. Und deswegen kann man sich im Prinzip nur selbst veruntreuen, wenn man lügt.
Aber Lügen in Worten ist schon, kann man schon machen und ist auch nützlich, nämlich aus drei Gründen. Erstens, wenn anderen geholfen wird oder wenn man anderen hilft, um Unheil vorzubeugen, das ist dann praktisch so die Notlüge. Dann als Abwehr gegen Feinde und das also Sagen und die beinhalten ja auch Wahrheit, aber viel davon ist ja auch erdichtet und erdichtet sind ja dann de facto Lügen. Und ein Gott hat keinen Grund zu lügen, weil er erstens, Gott kennt die Wahrheit aller Sagen, deswegen muss er da nicht lügen. Er hat keine Angst vor Feinden, weil es ist ja ein Gott. Und er hat keine zu belehrenden Freunde, weil alle seine Freunde gut sind. So, das ist ein bisschen witzig fand, aber gut, macht schon Sinn.
Ja, dahingehend dann wieder ein sehr christliches Bild, was wieder witzig ist, weil es eben vor dem Christentum geschrieben wurde, aber ganz frei von Lüge ist die Gottheit und das Göttliche. Wo man jetzt auch im Christentum immer gesagt wird, Gott ist die Wahrheit selbst.
Und dann kommen wir schon zum Abschluss von dem Ganzen.
Genau zur zweiten Richtlinie, also zum Abschluss von diesem, ja, wo er jetzt hier weiter argumentiert hat, und zwar, dass Götter oder dass die zweite Richtlinie lauten sollte, Götter führen einen nicht in die Irre. Weiß nicht, was hast du dazu zu sagen? Götter
Nicht
führen einen nicht in
wirklich
die Irre.
nicht viel, aber so der letzte Satz, den würde ich gerne noch vorlesen in dem ganzen Kapitel.
Gut,
Nämlich.
dann erstmal noch zu diesem Fazit sind dann alle einverstanden und ja, beschließen sich diese Richtlinie sozusagen als Gesetz zu erheben, was mich dann wieder ein bisschen an die 10 Gebote erinnert hat, weil wir vorhin das Ganze mit dem Lügen hatten. Aber vielleicht ist das ein bisschen überinterpretiert jetzt, vor allem weil die 10 Gebote jetzt wirklich nichts damit zu tun haben.
Ja, also ich habe mir zu diesem letzten Satz, den du ja auch schon erwähnt hast, da steht, ich bin, sagte er, das schätze ich mal, ist Adeimantos oder Glaukon gemeint, ich bin mit deinen Richtlinien völlig einverstanden und würde sie zum Gesetz erheben. Und das ist, hat mich zumindest, dieses würde ich zum Gesetz erheben, an den Kantschen Imperativ, hat er mich erinnert. Weil da heißt
Okay.
es ja auch, dass man so handeln soll, dass man, so wie man handelt, zum allgemeinen Gesetz erheben kann. Und ich finde, das hat schon Ähnlichkeiten. Hat er wahrscheinlich auch abgekupfert ein bisschen. Nein.
Haben alle abgekupfert. Da
Naja,
gibt es dieses.
die können auch nur so weit gucken, weil sie auf den Schultern von Riesen standen.
Das lustige Bild, sage ich jetzt mal, wo ein heutiger Künstler sagt, ach, ich werde niemals so gut sein wie die alten Künstler. Man sieht uns im Rückblick auf Leonardo da Vinci, der sagt, ach, ich werde nie so gut sein wie die alten Künstler. Dann sieht man so ein Bild von so einem Höhlenmensch, der sagt, ich bin der Beste.
Ja. Naja, aber ich glaube, wir sind schon ziemlich gut mit den alten Künstlern zusammen, oder? Schon.
Wie meinst du das?
Naja, hier Platon so, wir sind auf einer Augenhöhe.
Also ich würde sagen, wir sitzen alle an einem Tisch.
Stimmt, ja. Das würde ich sagen. Aber ich glaube, ich habe ganz schön Hunger auf den Nachtisch, oder?
Dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Abschluss. Ja, das wird die Rechnung bitte. Das, wo wir unsere Zusammenfassung sagen und das, was uns der Text, dieses Buch hier, das Buch gebracht hat und was wir daraus gelernt haben. Willst du anfangen?
Mit der Rechnung.
Oder wollen wir das getrennt machen oder zusammen? Ich glaube getrennt, ich glaube, das ist so viel, da hat jeder was dazu zu sagen.
Ja. Gott,
Ich kann auch
dann
anfangen, wenn du willst.
fang du es mal an.
Okay, ich fand es sehr, sehr witzig oder sehr interessant, dass man einerseits so ein großes Gebilde, wie zum Beispiel ein Staat, anscheinend sehr einfach und sehr schnell auf bestimmte Sachen runterbrechen kann oder erklären kann, zumindest ein Staat zur damaligen Zeit. dass man zum anderen aber ewig lang und anscheinend vier Bücher braucht, um so einen mehr oder weniger einfachen Griff wie Gerechtigkeit zu definieren.
Ja, ich glaube, wir sind nicht wirklich fertig mit Gerechtigkeit geworden. Wie gesagt, ab dem vierten mindestens noch einmal wieder.
Das ist anscheinend schwer verdaulich, du. Und zum
Ja.
anderen fand ich ultra spannend, ich glaube, das habt ihr gehört, diese ganze Geschichte mit dem Neuplatonismus im Christentum und vor allem dann mit dem guten Gott, der vielleicht aus der Stadt kommt. Wer
Interessant. Werden wir erfahren.
weiß.
Ja, also ich fand es interessant, wieder dieses von Null etwas aufzubauen. Wie du gesagt hast, dass es auch sehr, ja, einfach geht, das so zu machen. Und wo ich mir gedacht habe, manchmal denke ich auch so, dass man sagt, okay, wir fangen mal wirklich komplett bei Null an und bauen uns Sachen auf. Und da fand ich es irgendwie witzig, dass Plato oder Sokrates das genauso gemacht haben, wo ich mir dachte, boah, wie ich das mache, ist schon ein bisschen dumm manchmal, weil das ist schon sehr off alles, aber witzig, dass Sokrates das auch so macht. Und ich muss sagen, so gegen Ende hat es mir schon sehr viel Spaß, oder in der Mitte hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Am Ende kam dann das mit Göttern, wo ich ein bisschen das komisch fand, weil irgendwie keine richtige Definition von Gott ist, was ja auch ein bisschen sehr davon abhängig ist, dass man in dieser Zeit lebt und weiß, was der Begriff Gott für Sokrates und Plato bedeutet. Deswegen war das für mich ein bisschen weltfremd, aber das ist jetzt kein direkter, eher kein Kritik an dem Text oder so. Es ist einfach nur, da fehlt ein bisschen so das gleiche Ebene, wo man ist.
Okay, cool. Dann sage ich jetzt mal, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Nachtschichtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir die Abschlussfrage klären.
Und? Hast du eine? Erzähl,
Ich habe
erzähl.
doch immer eine Abschlussfrage. Das
Ja, okay, hast auch wieder recht.
ist eine Frage. Und ich habe doch heute schon oft genug irgendwas mit Religion gelabert. Deswegen glaubst du, Platon war ein gläubiger, schrägstrich religiöser Mensch?
Nein, weil sonst, wenn er gläubig wäre, würde er nicht so häufig anzweifeln, dass es Gott gibt. Weil er hat ja auch schon mal gesagt, gibt es überhaupt Gott? Oder sozusagen, ja, wenn es Gott nicht geben würde, dann bla bla. Und das würde jemand, der nicht an Gott glauben würde, würde das, glaube ich, nicht sagen. Und ich
Aber
glaube,
er
im
redet ja
ersten
schon
Buch,
viel über die Götter, so ist nicht.
ja, aber da geht es doch eigentlich eher darum, wie Götter dargestellt werden. Oder? Also,
Ja.
deswegen, und das geht ja auch darum, wenn Götter dargestellt werden in so einer Art, dann, ja, hat es ja auch einen Einfluss auf die Jugendlichkeit oder auf die Jungen. Und ja, deswegen,
Okay, also du sagst nein.
ich würde eher zu Nein tendieren. Aber ja, ich glaube, es ist eher ein Spektrum und nicht ein An-Aus.
Okay. Meine Antwort ist natürlich klar. Ich glaube, dass er ein Anhänger von Sauron, also das ist der Böse aus Herr der Ringe ist, weil die Geschichte mit dem Ring, die war schon sehr heftig und hat auf mich sehr verdächtig gewirkt. Also die war schon gezielt untergebracht, würde ich mal behaupten wollen.
Ja, gut, da muss ich meine Position kapitulieren und du hast natürlich
Ja,
komplett recht.
überzeugt ihr doch.
Voll. Okay. Also,
Hast du
wenn
eine
ich es richtig.
Abschlussfrage?
Ja, klar. Wenn ich.
Oha.
Also, Sokrates, wenn ich das richtig
Kommt
im
eine
Kopf
Aufgabe,
habe.
oder?
Hä?
Kommt eine Aufgabe, bitte?
Nee, das ist schon eine Frage.
Okay.
Wenn Sokrates hat ja auch schon, ist ja, hat den Schillingsbecher getrunken, weil er die Jugend von Athen verdorben hat. Das ist genau das, was in diesem Kapitel ist. Er sagt, wie man die Jugend nicht verdirbt, indem er ganz viele Beispiele nennt, wie man die
Naja,
Jugend
so.
verderben kann.
Platon sagt es, ja.
Ja,
Ja,
aber
aber
jetzt
ja.
auch durch
Ja,
Sokrates
ja, ja.
Mund.
Ja.
Wenn du den Text gelesen hast als junger Mensch,
Mhm.
findest du, dass du jetzt verdorben worden bist? Weil er sagt schon heftige Sachen. Also er erzählt ja eine Geschichte am Anfang von diesem Thema mit Jugendlichkeit nicht verderben, wo er sagt, diese Geschichte darf er auf keinen Fall weitererzählen. Und ich mir so, Junge, du
Ja,
hast es
stimmt.
gerade erzählt.
Stimmt.
Welchen Einfluss hat es auf dich gehabt? Also,
Also,
wenn
ich
man es
muss
jetzt
sagen,
nicht.
dass ich davor schon mal in Homer reingespitzt habe und dass ich deswegen so verdorben bin. Also, da geht eigentlich gar nicht mehr, weißt du?
Ja,
Nee, ich
ja.
denke, keine Ahnung. Also, ich glaube, die Geschichten sind nicht so schlimm. Vielleicht
Heute.
ist Platon aber der Urgroßvater der FSK und das hat meiner Meinung nach durchaus seine Berechtigung. Also.
Ja, gut. Kann auch sein.
Was denkst du? Wie verdorben bist du geworden?
Ich meine, ich bin ja jetzt zwar seit der 2000 Jahre Zeit, das zu lesen, deswegen mich hat es nicht geschockt. Ich hätte eher so gedacht, dass man nicht so spezifisch werden müsste, wenn das Argument ist, dass man die Leute nicht verderben soll. Dann denke ich mir so, okay. Dann sag halt einfach nicht. Aber ja, das war es halt. Nee,
Gut.
gut.
Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Und dann sage ich Tschüss.
Noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad.
Und von Philipp. Und es wieder heißt Spargel auf dem Balkon.